der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitsgarantie BH1.
Einen schönen guten Abend hier auf Radio BH1 zum Stadtgespräch Spezial. Mein Name ist Steve Schulz und ich spreche heute mit meinen Gästen darüber, warum ein Roman, der älter ist als 25 Jahre, eine heute so brisante Aktualität besitzt und warum sich eine mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnete Autorin plötzlich dazu entscheidet, sich politisch zu äußern. Es wird also spannend. Bis gleich.
Wir sind BH1.
Meine Hitsgarantie BH1.
Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen beim Stadtgespräch Spezial. Mein Name ist Steve Schulz und ich habe heute zwei Gäste eingeladen, mit denen ich einerseits über Literatur, andererseits aber über ein Thema sprechen möchte, das uns alle betrifft. Und zwar geht es um die gesellschaftspolitische Entwicklung und um unseren Umgang damit, inwiefern wir uns einem Bekannten, einem Freund, einem unbekannten Publikum gegenüber so äußern dürfen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Das gab es vor wenigen Jahren noch nicht. Mittlerweile höre ich selbst das in meinem Umfeld, dass man ja manche Dinge gar nicht mehr so sagen kann, wie man das gerne möchte, weil man Angst hat vor den Konsequenzen. Ich begrüße bei mir im Studio Susanne Müller-Rubelt von der Bürgergemeinschaft für gesundes und selbstbestimmtes Leben und Katrin Schmidt, Autorin. Susanne Müller-Rubelt, Sie hatten im Potsdamer Norden eine Veranstaltung durchgeführt, eine Lesung von vielen Autoren und unter anderem war Katrin Schmidt dabei. Was war denn die eigentliche Absicht für diese Lesung? Worum ging es da?
Also grundsätzlich ging es bei dieser Lesung darum, die Werke vorzustellen von diesen verschiedenen Autorinnen und Autoren. Und ich habe das auch relativ, also ich habe das freigelassen, nicht nur relativ, sondern das war einfach deren freie Entscheidung, was sie anbieten können. Und das Thema war Wortreich aus der Sprachbegrenzung. Und das nimmt ja das auf, was Sie jetzt gerade auch gesagt haben, dass wir einmal eine Begrenzung von außen erfahren im Moment, was so der Ausdruck unserer Empfindungen oder auch Haltungen betrifft. Und dass gleichzeitig auch manchmal schon fast eine Selbstzensur stattfindet, dass Menschen auch gar nicht mehr das sagen, was sie denken oder empfinden. Und dort war das Anliegen, diesen Freiraum zu geben, die Werke vorzustellen und dann auch in der Diskussion hinterher zu schauen, wie geht das Publikum damit um und welchen Gewinn könnte vielleicht auch das Publikum aus diesen teils autobiografischen Werken ziehen.
Katrin Schmidt, Sie sind seit über 40 Jahren Autorin. Sie schreiben Gedichte, Sie schreiben Romane, Sie sind 2009 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden. Sie haben auf der Veranstaltung, die wir gerade angesprochen haben, in Marquardt Ende April, aber ein Buch vorgestellt, das 1998 erschienen ist. Andere Autoren hatten sehr viel, ich sag mal, zeitgenössischere Themen, wie die Verarbeitung der Corona-Pandemie und dergleichen, aber ein Roman, der über 25 Jahre alt ist, den hat man jetzt auf dieser Veranstaltung nicht erwartet. Warum haben Sie sich gerade für den entschieden?
Ja, das ist schwer und leicht zu sagen. Also leicht ist vielleicht, ich habe 2020 einen fertigen Roman meinem Verlag gegenüber gecancelt, weil der eben nichts von dem enthielt, was in den letzten 4, 5 Jahren unser Leben bestimmt und unsere Gesellschaft gespalten hat, so dass sie in dem Zustand ist, in dem wir sie jetzt haben. Und ich bin noch nicht fertig damit, diesen Roman umzuschreiben in einer Art und Weise, dass er zumindest etwas aufnimmt von den Verwerfungen, den sozialen und gesellschaftlichen Verwerfungen, die wir erlebt haben. Das geht aber bei mir nicht schnell und ich glaube, das kann auch nicht schnell gehen, wenn es wirklich einen künstlerischen Anspruch haben soll. Es ist ja kein biografisches Schreiben, was ich betreibe, sondern es ist schon von dem Wunsch getragen, das, was wirklich aus mir herauskommt, in eine Form zu bringen, die schon einen künstlerischen Anspruch hat. Ich merke das immer selbst am besten beim Schreiben, wenn ich nämlich in so etwas wie eine Art Rauschzustand gerade beim Schreiben, wenn ich nicht mehr weiß, wann ich damit angefangen habe, wenn ich die Zeit völlig vergesse, wenn ein Wort das nächste gibt, dann bin ich richtig. Und das ist mir mit dem neuen Roman noch nicht gelungen. Und da habe ich mich an den ersten erinnert, den ich schrieb. Das war ein Roman, bei dem immer ganz laut und langanhaltend gelacht wurde, wenn ich daraus vorgelesen habe. Der ist also auch von einem wirklich aus mir selbst herauskommenden und von Humor getragen, von dem ich eigentlich gar nicht weiß, dass ich ihn habe. Das merke ich dann auch erst beim Vorlesen. Und da habe ich gedacht, dann stellst du mal den vor, vielleicht gibt es was zu lachen. Das war allerdings bei der ausgewählten Stelle nun nicht so sehr der Fall. Aber das waren so die Motive, die mich dazu bewogen haben. Zumal es ein Roman ist, der in Königsberg spielt, im späteren Kaliningrad unter Sowjetherrschaft dann. Und weil wir ja jetzt auch einen Zustand haben, der von einem Krieg geprägt ist, der nicht unserer ist, aber sich ganz stark auf uns auswirkt. Und wir begreifen das eigentlich noch gar nicht richtig, wie sehr sich dieser Krieg auf uns auswirkt. In diesem Zusammenhang dachte ich, das ist vielleicht ganz gut, mal daran zu erinnern, dass die Russen nicht immer unsere Feinde waren. Ich will nicht sagen, dass sie immer unsere Freunde gewesen sind, aber wir haben schon ein anderes Verhältnis zu ihnen gepflegt. Eines, das nicht von vornherein gar wie neulich in einer Talkshow geschehen, das Europäersein absprach. Das hat ja irgendeine Frau, ich glaube, es war sogar eine Anthropologin, gesagt, dass die Russen zwar wie Europäer aussehen, aber man solle sich nicht irren, sie sind keine. Also das war vielleicht so die Motivation, weshalb ich diesen Roman gewählt habe.
Ein interessanter Ansatz. Man hat, wie gesagt, gar nicht damit gerechnet, dass man ein so alten Roman auf ein so aktuelles Thema bringen kann. Wir sprechen gleich darüber, wie Sie die gesellschaftspolitische Entwicklung weiter betrachten und in Ihren Büchern verarbeiten. Bis gleich.
Hallo Sie da draußen. Danke fürs Einschalten. Ihr Radio BH1-Team. Meine Hitsgarantie.
Wir sind wieder zurück beim Stadtgespräch Spezial. Heute sind bei mir im Studio Katrin Schmidt, eine erfolgreiche Romanautorin, mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet, und Susanne Müller-Rubelt von der Bürgergemeinschaft für gesundes und selbstbestimmtes Leben. Wir haben gerade darüber gesprochen, Katrin Schmidt, warum Sie sich auf der Veranstaltung der Bürgergemeinschaft Ende April in Potsdam-Marquardt für einen Roman entschieden haben, der über 25 Jahre alt ist, während andere Autorinnen und Autoren sich für sehr viel zeitgenössischere Werke entschieden haben und auch entsprechende Themen verarbeitet haben. Nun haben Sie Parallelen gezogen zwischen Ihrem Roman und den heute zu beobachtenden und sich entwickelnden politischen Geschehen. Sind Sie ein sehr politischer Mensch? Und wenn ja, wie äußert sich denn das?
Wenn man mich so fragt, würde ich das eigentlich nicht in den Vordergrund stellen wollen, weil ich natürlich ein Mensch bin, der mit vielen Kindern der viele Kinder hat, der viele Jahre Kinder zur Schule begleitet hat. Ich bin verheiratet, wir haben ein Haus gebaut. Ich hatte lange Zeit eine volle Berufstätigkeit und fühlte mich in dieser ganzen Zeit eigentlich niemals in erster Linie politisch, wenn man das so sagen kann. Trotzdem sind meine Romane natürlich von einer gewissen politischen Farbe getönt, die ich immer gespürt und gefühlt habe und die ich auch nicht auslassen konnte in diesen Romanen. Aber in den letzten 4 Jahren, nun sind es ja schon, ja, sind erst 4, ne? Also ja, in den letzten 4 Jahren ist es mir doch so gegangen, dass ich einiges auch in meinem politischen Verständnis dessen, was in unserem Land und nicht nur hier geschieht, stark verändert hat. Und das war tatsächlich diese sogenannte Corona-Pandemie, die mir von Anfang an nicht geschmeckt hat. Sie hat ja niemandem geschmeckt, aber mir stießen insbesondere die Absolutzahlen des deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf, die jeden Abend vermeldet wurden, die vielen Corona-Kranken, die vielen Corona-Toten und immer in Absolutzahlen, dass das keinen Aussagewert hat, weder für mich noch für andere, für die Wissenschaft gleich gar nicht. Das war mir ja ziemlich klar, da ich ja auch eine relativ umfängliche Statistikausbildung hatte in meinem Psychologiestudium. Die ersten 3 Jahre bis zum Vordiplom bestanden eigentlich nur aus Statistik. Und wenn man dann einmal Blut geleckt hat und einem das irgendwie komisch vorkommt, dann fängt man auch tatsächlich an zu recherchieren. Und das habe ich getan. Und ich habe mich dann ziemlich bald, auch schon im Mai 2020, in der Berliner Zeitung eben zu diesem Problem der Darstellung in Absolutzahlen geäußert und merkte sofort, wie mir etwas entgegengebracht wurde, was ich nicht kannte bis dahin. Also das war bei manchen Leuten eine sanfte Kritik, bei anderen war es gerade eine Art Abscheu direkt. Also das war eigentlich schwer zu handeln, damit überhaupt umzugehen. Also ich hätte damit nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, ich mache einen Beitrag zur Diskussion und die Diskussion können wir jetzt führen. Aber es wurde gleich so reagiert, dass man so etwas doch eigentlich nicht sagen darf. Die Berliner Zeitung hat es gedruckt und sie hat dann auch meinen zweiten Artikel gedruckt, der vom Oktober 2020 war. Und da merkt man, wenn man auch diese beiden Artikel mal vergleicht, dass sich da schon etwas geändert hat. Nämlich, ich habe ein hohes Maß an Recherchearbeit geleistet und ich habe gelernt und richtig gehend geackert und mich in die Problematik selbst von der medizinischen Seite her vertieft, dass ich eigentlich, also ich bin mir meiner Haltung nicht sicher. Jeder kann sich ja irgendwie irren. Das rechne ich ja auch immer ein. Aber wenn man mir mit Argumenten kommt, die, von denen ich weiß, dass sie nicht stechen, also dass sie mit dem, was ich in dieser Zeit erfahren und gelernt habe, nicht in Übereinstimmung zu bringen sind, dann ist auch eine Diskussion darüber sehr, sehr schwierig. Ja, in diesem Sinne bin ich tatsächlich zu einem politischen Menschen geworden und habe auch gemerkt, dass die ersten Anzeichen einer solchen Entwicklung, die sich ja jetzt fortsetzt im Ukraine-Krieg und in der Beurteilung des Gaza-Krieges, schon sehr viel länger gegeben hat. Aber ich habe sie nicht gemerkt. Es gab Menschen im Land, die das gemerkt haben. Ich gehörte aber nicht dazu. Also ich bin eigentlich ein Spätaufsteher auf dem Gebiet. Aber ich fühle mich nicht, wie soll ich sagen? Also ich fühle mich eigentlich recht gut mit diesem inneren Statement, was meine Äußerung jetzt auch so tönt, weil ich eine große Übereinstimmung feststelle, also eine Deckungsgleichheit zwischen dem, was ich denke und was ich sage. Und damit fühle ich mich eigentlich immer wohl. Damit habe ich mich auch vorher wohl gefühlt. Und das würde ich immer so sagen, reicht mir dann auch. Also ich will niemanden missionieren oder so etwas. Ich äußere mich auch meist nicht ungefragt, also zu irgendetwas. Aber wenn jemand was von mir wissen will, dann sage ich schon, was ich denke.
Sagen, was man denkt oder sich damit wohlfühlen, das zu sagen, was man oder das gesagt zu haben, was man gedacht hat, das geht allerdings nicht allen so. Ganz im Gegenteil, viele haben Angst vor den Konsequenzen, wenn sie etwas sagen, was momentan politisch nicht ganz so populär ist. Wie viele ihrer Autorenkollegen dazu denken und wie die handeln, darüber sprechen wir gleich.
BH1. Meine Hitgarantie
BH1. Wir sind wieder zurück beim Stadtgespräch Spezial. Heute sind bei mir im Studio Susanne Müller-Rubelt von der Bürgergemeinschaft für gesundes und selbstbestimmtes Leben und die Autorin und deutsche Buchpreisträgerin Katrin Schmidt. Katrin Schmidt, Sie haben gerade darüber gesprochen, dass Sie ein sehr politischer Mensch sind, wenn denn auch ein spät aufgestandener. Manche Dinge nicht verschlafen, aber doch nicht ganz so wahrgenommen haben und verarbeitet haben für sich, wie es andere gemacht haben. Dennoch sind Sie heute ein politischer Mensch, eine politische Autorin. Und Sie hatten vorhin in unserem Vorgespräch erwähnt, dass Sie sich auch mit sehr vielen anderen Kolleginnen und Kollegen austauschen. Vor allem über das, was die denken und das, was sie schreiben. Und über diese große Diskrepanz, die dazwischen liegt. Wie erklären Sie sich diese und haben Ihre Kolleginnen und Kollegen recht? Geht Ihnen das vielleicht auch manchmal so?
Also zahlenmäßig würde ich mal sagen, kann ich mich nicht mit vielen Kollegen austauschen über diese Themen, die wir jetzt hier hatten. Über Corona beispielsweise oder was das überhaupt ist, geht es eher nicht. Im Ukraine-Krieg differenziert sich das schon eher mal auf und im Gaza-Krieg auch. Also ich sage zum Beispiel auch immer, ich habe immer dieses Bild vor Augen, wenn Deutschland eine Torte ist oder die deutsche Bevölkerung oder wer auch immer, dann hat die Corona-Pandemie sie in zugegeben zwei unterschiedlich große Hälften geteilt. Der Ukraine-Krieg hat das dann in vier Stücke geschnitten und beim Gaza-Krieg sind es mindestens 16 Stücke von verschiedensten, die verschiedenste Bereiche der Beurteilung des Ganzen abdecken, so dass man möglicherweise da wieder Allianzen eingehen kann, die im Corona-Feld unmöglich sind. Also es ist ganz merkwürdig, mit wem man jetzt auch wieder sprechen kann über den Krieg, mit dem es über Corona überhaupt gar nicht ging. Und es sind nicht viele Kollegen, die sich mir gegenüber in einer Art und Weise zu Corona geoutet haben, dass sie sagen würden, ich sehe das ähnlich wie du, es gibt welche. Ich kenne auch in der Akademie der Künste, deren Mitglied ich ja bin, einige. Aber die sagen, ich bewundere dich, ich bin deiner Meinung, ich unterstütze dich, du kannst mit meiner Solidarität sicher sein, aber ich kann das nicht öffentlich machen, weil ich dann keine Arbeitsmöglichkeiten mehr hatte. Und da sehe ich auch etwas ganz Entscheidendes. Ich habe das ja selbst gemerkt. Ich habe 2020 meinen letzten Gedichtband veröffentlicht und hatte danach, im Gegensatz zu vorherigen Büchern, die ich geschrieben habe, eine einzige Einzellesung daraus in einer Ückermünder Buchhandlung. Und andere Veranstalter haben Veranstaltungen mit mir gecancelt, haben auch gesagt, dass sie auch in Zukunft nicht mehr mit mir zusammenarbeiten wollen. Also es waren schon einige Veranstaltungen, die dann nicht stattgefunden hatten und ich habe immer nachgefragt, warum, warum? Und dann kamen eben so diese Antworten. Wer auf Rubicon veröffentlicht, auf einem rechtsextremen Portal, der hat mit uns nichts zu tun. Und es war überhaupt so der Beginn dieses Zuordnens, dass man sagte, ja, wer solche Haltungen hat, ist rechts und ist rechtsextrem. Und es ging ja so weit, dass man sogar gesagt hat, bei der ist ja etwas Antisemitisches im Gange, weil sie an Verschwörungen glaubt und so. Also ich bin da eigentlich, ja, und in dieser Ecke fühle ich mich ja nun überhaupt nicht zu Hause. Also ich habe nie, man merkt es vielleicht wirklich nicht selber, ob man antisemitisch ist oder nicht, das möchte ich ja vielleicht gar nicht mal sagen, aber ich habe an mir selbst noch keine antisemitischen Regungen bemerkt, also wirklich nicht im Entferntesten. Und ich kann darüber eigentlich, wenn es nicht so traurig wäre, nur lachen. Aber einen großen Unterschied, den ich jetzt zu meinen Kollegen sehe, ist der, dass ich eine einigermaßen auskömmliche Rente habe seit 2 Jahren und meine Kollegen, also viele meiner Kollegen, meiner freiberuflichen Kollegen, die auch so alt sind wie ich, haben nicht ausreichende Renten. Ich war ja noch vorher einige Jahre als Psychologin tätig, habe 5 Kinder, mein Rentenanspruch ist also etwas höher als ihrer und ich habe auch durch den Buchpreis ja mal so 1-2 Jahre sehr viel verdient und habe dann auch kräftig eingezahlt in die Künstlersozialkasse, sodass meine Rente, wenn ich alleine lebte, vielleicht ausreichte. Aber bei anderen Kollegen ist das eben nicht so. Und dann sind die wirklich sehr stark benachteiligt, wenn sie sich öffentlich äußern. Und das möchte ich Ihnen zugestehen, das kann ich irgendwo verstehen, wenngleich es für mich halt nicht in Frage käme.
Also eine ganz starke Ablehnung durch die Äußerung der eigenen Meinung. Susanne Müller-Rubelt, das ist ja wahrscheinlich genau auch eine der Anliegen, die der Verein Bürgergemeinschaft für gesundes und selbstbestimmtes Leben hat, oder nicht?
Das ist richtig. Wir haben uns quasi auf die Fahne geschrieben, dass wir den Diskurs fördern wollen und Es ist in Ordnung, die eigene Meinung zu sagen, und wichtig ist halt dabei, nicht persönlich zu werden, um dann eben das auch so zu praktizieren.
Also wir sind in einer Gesellschaft angelangt, in der die Diversität gelobpreist wird, allerdings nicht auf der Meinung der, auf der Ebene der Meinungen, sondern mehr auf Ebene der sexuellen Orientierung oder der Geschlechtervielfalt. Aber die eigentliche Meinung des Individuellen wird in der Regel in zwei Klassen geteilt. Gut oder böse, rechts oder links, zu meiden oder zu fördern. Eine Entwicklung, die sicherlich uns allen nicht so wirklich gefällt. Deswegen glaube ich, gibt es auch immer mehr Stimmen, die sich dagegen aussprechen. Wir sprechen gleich darüber, ob Karin Schmidt nach den negativen Erfahrungen, die sie uns gerade geschildert hat, in Zukunft doch lieber ihre Meinung für sich behalten möchte oder ganz im Gegenteil dazu, sie noch lauter zu artikulieren. Also bleiben Sie dran.
BH1. Mehr braucht man nicht.
Meine Hitsgarantie BH1.
Und nach etwas Musik mit Kopfwackelgarantie wieder hier zurück beim Stadtgespräch Spezial auf Radio BH1. Bei mir im Studio sind die Autorin Katrin Schmidt und Susanne Müller-Rubelt von der Bürgergemeinschaft für gesundes und selbstbestimmtes Leben. Katrin Schmidt, wir haben gerade darüber gesprochen, wie stark Sie doch gemerkt haben, nachdem Sie Ihre eigene, auch kritische Meinung geäußert haben, dass Ihnen eine gewisse Ablehnung auf unterschiedlicher Ebene entgegengebracht wurde, dass man sie in, Sie haben es selbst gesagt, in eine rechtsextreme und antisemitische Ecke gesteckt hat, in die Sie nach Ihrer eigenen Ansicht nach gar nicht reingehören. Und Sie haben darüber gesprochen, dass viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen, die es sich auch aus finanzieller Sicht nicht leisten können, ihre Meinung zu äußern, weil es eben berufliche Konsequenzen hat und sie entsprechende Verdienstmöglichkeiten dann nicht mehr sehen, dass sie die auf der einen Seite verstehen, warum das so ist, aber auf der anderen Seite sich auch wünschen würden, dass die Notwendigkeit des Schweigens nicht gegeben ist. Und sie hatten auch gesagt, dass das Schweigen ihrer Kollegen für sie eine Verpflichtung ist, etwas zu sagen. Werden sie jetzt weiterhin sich politisch breit äußern oder eher verhalten werden?
Also, dass ich mich ganz breit politisch geäußert habe, kann man wirklich nicht sagen. Dazu bin ich ein viel zu ruhiger Mensch. Ich habe immer dann etwas gesagt, wenn mir etwas wirklich aufstieß oder wenn man mich gebeten hat, hier oder hierzu oder dazu etwas zu sagen. Das habe ich tatsächlich getan. Aber ich bin nun keine Frau, die mit jedem Thema, was ihr auf den Nägeln brennt und sei es noch so aktuell, nun sofort losstürmen muss und da politische Statements abgeben. Nein, so ist es also wirklich nicht. Aber wenn es um grundsätzliche Auffassungen geht über das, was in diesem Land, und das ist ja nun leider nicht nur in diesem Land, passiert, dann brennt mir das doch insofern auf den Nägeln, als wir eine ähnliche Situation schon einmal hatten, Ende der 80er Jahre. Und damals saß ich in Berlin am runden Tisch und ich erinnere mich daran, dass wir mit den Leuten, die auf der anderen Seite damals waren, die drastisch Andersdenkenden waren, also auf der einen Seite die vielen verschiedenen Bürgerbewegungen, die es damals gab, und auf der anderen Seite die Politikerkaste der DDR. Ich erinnere mich daran, dass in deren Augen, also in den Augen der Politikerkaste, durchaus Verunsicherung zu erkennen war und manchmal sogar so etwas wie Angst. Ich möchte mich da eigentlich nicht falsch erinnern, aber es ist, glaube ich, so gewesen. Und diese Angst der anderen Seite war mir damals unangenehm, weil ich schon wollte, dass wir auf Augenhöhe versuchen auszuhandeln, wohin es mit diesem Land mal weiterlaufen könnte. Und man kann nur auf Augenhöhe verhandeln, egal in welcher Frage. Und wenn man da zu einem Ergebnis kommt, kann es natürlich sein, dass die eine oder andere Seite dann auch Konsequenzen tragen muss. Das tut weh und das schmerzt. Aber das ist unausweichlich. Wir sind ja damals nicht zu diesem Ende gekommen, weil die Block zu Schwesterparteien wurden und mit Wahlen belohnt, die dann ein Ausverhandeln letztlich erübrigten. Aber ich fühle mich doch heute sehr stark an diese Zeit erinnert. Nur wüsste ich heute gar nicht, mit wem ich das, was hier überhaupt passiert, mit wem von der anderen Seite das zu verhandeln wäre. Es gibt keinen Zwang, das zu tun, wie es die DDR-Führung ja damals musste. Die stand ja unter Druck und diesen Druck sehe ich heute nicht. Und was soll ich da machen, als mich immer wieder versuchen zu äußern, zu Fragen, die mir durch den Kopf gehen und nicht nur mir und die uns auf den Nägeln brennen und die auch wirklich entscheidend sind. Wenn ich zum Beispiel höre, wie in den letzten Tagen erst, ich glaube, es war erst die norwegische, dann war es noch eine andere Seite und jetzt war es sogar Außenminister Blinken in den USA, der gesagt hat, wir müssen überdenken, ob die Ukraine nicht mit westlichen Waffen Russland doch angreifen kann. Also wir sind da gar nicht mehr so abgeneigt dem gegenüber. Da höre ich schon die Nachtigall trapsen. Das wird wieder darauf hinauslaufen, dass eine Eskalation von Seiten des Westens erfolgt und Putin dann dafür verantwortlich gemacht wird, wenn es tatsächlich richtig kracht. Und mir tut es einfach weh, dass in diesem Land das von der Masse der Menschen nicht ins Bewusstsein gerückt wird. Das muss ich leider so sagen.
Susanne Müller-Rubelt, vielleicht ein Ausblick in die Zukunft. Was können wir machen, damit gewisse Dinge wieder in das Bewusstsein der Menschen gelangen, dass die Menschen wieder anfangen, selbstständig zu denken, kritisch zu denken und auch sich trauen, ihre eigene Meinung zu äußern?
Wir haben ja festgestellt, dass dieses Format sehr gut angenommen wurde und entsprechend wollen wir
das Format der Lesung,
mit der Lesung, dass wir das im November auch nochmal anbieten, vielleicht sogar 2 Tage, das werden wir schauen, 9. 10. November. Wer möchte, kann gerne auf unsere Website schauen, www.aconitumanimus.de. Dort werden wir unsere Veranstaltung immer bekannt geben. Und wir würden das gerne nutzen, weil eben diese Aktivierung von verschiedensten Themen, wir haben jetzt von eben über Corona, über politische andere Themen gesprochen. Und ich finde, das ist eine wirklich schöne Gelegenheit oder gute Gelegenheit, in solchen Veranstaltungen mittels Lesungen, Beiträgen von Autoren auch diese Diskussion anzuregen und auch wieder den Diskurs zu fördern. Und das ist unser Anliegen und wir freuen uns über Gäste, die damit diesen Tag dann mitgestalten wollen.
Die Förderung des Diskurses und das Bewusstmachen, dass man mit seiner eigenen Meinung nicht alleine ist. Katrin Schmidt, es gibt einen Unterschied, Sie hatten ihn vorhin erwähnt, zwischen der Rede und der Meinungsfreiheit. Können Sie das nochmal in eigenen Worten nochmal formulieren? Worin besteht Ihres Erachtens da dieser Unterschied?
Ja, die Redefreiheit muss einfach gegeben sein. Man muss so reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Und dabei können sich auch mal nicht so kluge oder falsche oder einfach missverständliche Äußerungen ergeben, die in der freien Rede aber üblich und nötig und das Charakteristikum der freien Rede sind. Da darf man nicht gleich dazwischen funken, der hat das gesagt, der hat sich mit dem gemein gemacht oder irgendetwas beanstanden, was der Redner gar nicht auf dem Schirm hatte, wie das so oft passiert jetzt. Bei der Meinungsfreiheit ist es insofern ein bisschen anders, als ich fasse unter Meinungsfreiheit, dass zum Beispiel das Verlesen literarischer Texte, das fällt ja auch unter die Kunstfreiheit, aber Meinungsfreiheit bezieht sich ja auch auf nicht literarische Texte. Wenn man einen Vortrag hält oder irgendetwas macht, dann ist das schon wieder ein bisschen anders, weil man sich besser überlegen kann. Man kann natürlich genauso Schelte einstecken dafür, das ist aber dann etwas anderes, weil sich die Gegenseite ja auch dann tatsächlich mit etwas auseinandersetzen muss, was zuvor gedacht wurde. Von mir oder von irgendjemand anderem. Bei der Redefreiheit ist es aber etwas, was eigentlich ganz spontan geschieht oder geschehen sollte und wo wir einfach wieder lernen müssen, zuzuhören und nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen und den anderen damit fertig zu machen, wenn er irgendetwas sagt, was gegen einen vermeintlichen Konsens verstößt. Und also das finde ich ganz wichtig.
Der gemeinsame Konsens und die eigene Meinung, wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft, wenn wir uns heute nicht mehr trauen, uns frei und ohne Angst vor Konsequenzen äußern zu dürfen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei meinen Studiogästen und wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen guten Abend. Bleiben Sie gut informiert und trauen Sie sich weiterhin, das zu denken, was Sie denken und es auch zu sagen. Vielen Dank. Ihr Steve Schulz.
Hier ist Radio BH1 in Potsdam und Umgebung auf UKW 95.3, in Berlin und Brandenburg über DAB Plus Kanal 12D, im Internet per App oder bh1.de. Meine